wahrzutreten, da wirklich bewusst Zeit für zu haben und sich zu nehmen. Und lieber Herr, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Du bist der allmächtige Gott. Du bist der liebende Vater. Du bist der Heilige Geist. Und wir bitten dich, dass du Weisheit und Erkenntnis schenkst, rechtes Hören, auch Hören auf das, was du zu sagen hast, Herr. Hab Dank dafür. Amen. Ihr Lieben, ich würde gerne ein kleines Experiment wagen und euch bitten zur Textlesung. Nein, gar nicht wahr. Erst dürft ihr noch kurz sitzen bleiben. Kurze Wiederholung vom letzten Mal. Um euch nochmal reinzunehmen, ein paar wichtige Stichpunkte aus Teil 1 von Römer 1. Die Frage war, passen meine Schuhe zu meinem Outfit? Vielleicht erinnert ihr euch. Also die Schuhe bereit zu sein, einzutreten für das Evangelium des Friedens. Passt das zum Rest meines Seins? Also so wie ich in der Welt unterwegs bin, passen da die schicken Schuhe dazu? Oder muss ich vielleicht an meinem gesamten Outfit nochmal überlegen, passt das auch zueinander? Bin ich ein Verkündiger des Friedens, nur mit den Füßen oder auch mit meinem ganzen Sein, so wie ich bin? Es ging ein bisschen um die Frage der Identität, gehöre ich zu Jesus oder gehöre ich Jesus? Das war diese Frage, ne? So vom Paulus her gedacht, ich bin ein Sklave von Christus. Und da war dann ganz klar so, ich gehöre nicht zu Jesus, sondern ich gehöre Jesus mit allem, wer und wie ich bin. So, und jetzt lade ich euch ein, aufzustehen. Machen wir mal ein Experiment, weil vielleicht hört sich der Text im Stehen nochmal ein bisschen anders an. Nee, ich lese schneller. Doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Dabei wissen sie von Gott. Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Und deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen, und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu Narren. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel, Tiere und Schlangen. Und deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen, sodass sie untereinander ihre eigenen Körper schändeten. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt, in alle Ewigkeit. Amen. Ist noch nicht das Ende. Deshalb überließ Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften. Die Frauen wandten sich vom natürlichen Geschlechtsverkehr ab und suchten die sexuelle Beziehung zueinander. Und auch die Männer hatten keine sexuelle Beziehung mehr zu Frauen, wie es der natürlichen Ordnung entspricht. Stattdessen entbrannte in ihnen die sexuelle Lust zueinander. Männer trieben Schändliches mit anderen Männern und erlitten an sich selbst die Strafe, die sie verdienten. Da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nie tun sollten. Ihr Leben ist voller Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist. Sie reden hinter dem Rücken über andere und verleumden ihre Mitmenschen. Sie hassen Gott und sind unverschämt, stolz und großspurig. Sie sind voller Ideen, wenn es darum geht, Böses zu tun, und ihre Eltern sind sie ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, halten ihre Versprechen nicht und sind lieblos und unbarmherzig. Sie wissen genau, dass Menschen, die sich so verhalten, nach dem Gesetz Gottes den Tod verdient haben. Aber sie lassen sich nicht davon abbringen und freuen sich sogar noch darüber, wenn andere genauso handeln wie sie. Wort des lebendigen Gottes. Danke, ihr dürft Platz nehmen. Letzte Woche hat die Waltraud gesagt, wir haben darüber gesprochen, wir wollen gerne den ganzen Ratschluss im Blick haben. Also dazu gehört das Alte Testament und das Neue Testament. Dazu gehört die Tora, die Weisheit und die Schriften, die Evangelien und die Briefe und die Offenbarung und so. Das gehört alles dazu. Und wir wollen da nichts überspringen. Aus lauter Political Correctness wäre das heute eine gute Möglichkeit gewesen, diese zweite Hälfte von Kapitel 1 einfach mal zu skippen, also zu überspringen und zu sagen, wir machen weiter mit Kapitel 2. Da wird das mit der Sünde nicht so deutlich formuliert. So, geht es auch noch um Sünde? Also in den nächsten Wochen werden wir uns noch ein bisschen damit beschäftigen, weil Kapitel 2 und 3 und so sind da nochmal ziemlich klar. Was ist denn passiert? Also der Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom und letzte Woche habe ich gesagt, das ist so das fünfte Evangelium, wird es oft genannt. So, ne? Das ist das Evangelium nach Paulus, die gute Nachricht. Evangelium, Euangelion, gute Botschaft, gute Nachricht. So, der Nebel wird vergehen, die Sonne wird scheinen. Das sind so gute Nachrichten. Ja, so, der Heiland kommt, der Friedefürst kommt. Gott greift ein, Gott handelt, Gott segnet, Gott und so. Das ist gute Nachricht in unseren Augen. Und jetzt haben wir letzte Woche die ersten 17 Verse angeschaut, betrachtet. Und jetzt kommt heute die zweite Predigt über das Evangelium nach Paulus. So. Und dann fängt es an mit doch. Das ist so wie einmal gegen die Wand gerannt, so ein bisschen, ne? Erst denkt man, oh wie schön, es geht um Evangelium, es geht um Gnade, es geht um Gerechtsein vor Gott durch Gnade und so. Und dann kommt da dieses Wörtchen doch daher plötzlich, doch. Doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Wie ist das jetzt mit Gottes Zorn? Welches Gottesbild haben wir denn? Man kann ja von Gott so sich sein Bild machen. Man soll sich kein Bildnis machen, ja, aber man kann natürlich ein Bild haben von Gott. Das ist so, wie wenn ich Radio höre und eine Stimme höre und überlege, hat der Mensch eher braune Haare oder blonde Haare? Wie stelle ich mir den Menschen so vor, dessen Stimme ich gerade höre? Und so ähnlich ist es vielleicht ja bei Gott auch. So, ich lese sein Wort und dann mache ich mir so ein Bild von Gott. Welches Bild habe ich von Gott, wenn ich über seinen Zorn nachdenke? Denke ich dann an einen kleinen Jungen, dem ich gerade seinen Lutscher weggenommen habe und der deswegen ein bisschen zornig ist. So. Nicht, dass ich das tun würde übrigens, gell? Das war nur ein Bild. Also ich bin nicht der Böse, der die ganze Zeit durch die Welt rennt und kleinen Kindern ihren Lutscher wegnimmt. Aber ist es das Bild, das wir von Gott haben, wenn wir an den zornigen Gott denken, an so ein kleines frustriertes Kind, das sich ungerecht behandelt fühlt und deswegen sich auf den Boden wälzt und einen Tobsuchtsanfall bekommt? Oder welches Bild haben wir von einem zornigen Gott? Und wie verhält es sich mit dem Zorn Gottes? Es gibt ganze Bücher über dieses Thema, wie gehören Liebe und Zorn Gottes zusammen. Wenn man da ganz viel Lust drauf hat und unglaublich viel Zeit, dann kann man da auch ganz viel lesen und unglaublich viele Videos sich zu anschauen. Wie verhält sich das mit dem Zorn und der Liebe Gottes? Ich habe früher immer gelernt, Gott ist durch und durch Liebe. Und wenn er zornig ist, dann aufgrund verletzter Liebe. Und das klingt erstmal gut, aber je länger ich darüber nachdenke, habe ich da dieses Bild von dem kleinen Jungen ohne Lutscher. So ein bisschen im Kopf. Aber das ist nicht mein Bild, das ich von Gott habe. Das passt irgendwie nicht übereinander. Der Zorn von Gott ist nicht ein emotionaler Ärger. Der Zorn von Gott ist kein emotionaler Ärger. Der Zorn von Gott ist die notwendige Reaktion eines heiligen Gottes. Der Zorn Gottes ist kein Eingeschnapptsein, kein in sich verletzt sein, kein Selbstmitleid, das irgendwie zutage tritt, kein gekränktes Ich. Sondern wenn Gott zornig ist, dann ist es eine notwendige Reaktion eines heiligen Gottes. Und wie oft habe ich Gott schon zornig gemacht? Durch mein Leben, durch mein Handeln, weil meine Schuhe nicht immer zu meinem Outfit passen, weil sie das Bild von letzter Woche noch ein bisschen im Kopf haben. Wie oft habe ich Gott schon zornig gemacht? Wenn ich dieser Frage nachgehe, dann reicht mir ein Blick aufs Kreuz, weil da beides sichtbar wird. Gottes Zorn über meine Sünde und seine unglaubliche Liebe, die größer ist als meine Schuld und meine Sünde jemals sein können und sein werden. Am Kreuz von Golgatha wird Gottes Zorn sichtbar über die Sünde der Welt und seine tiefe Liebe. Und das ist nicht irgendwie so eine Seite und eine andere Seite, sondern Gott ist durch und durch nicht zornig, sondern Gott ist durch und durch Liebe. Durch und durch, er ist Liebe. Steht da 1. Johannes zum Beispiel ganz deutlich drin. Gott ist Liebe, Punkt. Nicht Gott ist Liebe und Zorn und je nachdem, auf welchem Fuß du ihn gerade erwischt, reagiert er so oder so. Nee, Gott ist durch und durch Liebe. Aber es gibt auch diesen heiligen Zorn eines heiligen Gottes über Unheiliges, das passiert in der Welt. Das passiert in meinem Herzen. Doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Wahrheit, kurze Erinnerung, habe es vielleicht schon mal erwähnt, ist für mich ein ganz wichtiger Begriff im Hinblick auf Jesus. Er ist die Wahrheit, ne? Der Weg, die Wahrheit, das Leben. Die Wahrheit ablehnen heißt Jesus ablehnen. Im Griechischen gibt es da nochmal eine andere Bedeutung eigentlich, ne? Finde ich auch spannend. Da heißt es, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Du kannst Jesus nicht aufhalten, aber du kannst der guten Nachricht, dem Evangelium, durch Ungerechtigkeit Schaden zufügen. Also du kannst das Gute, das von Gott kommt, durch Ungerechtigkeit entgegentreten. So. Und darüber wird Gott zornig. Wenn du das Gute, das von Gott eigentlich kommt, das Gute, das er eigentlich im Sinn hat, zum Beispiel, dass du Frieden hast, mit dir selber, mit deinem Nächsten und mit Gott, wenn du das aufhältst durch Ungerechtigkeit, durch Gottlosigkeit, dann wird Gott zornig. Weil er sagt, Mensch, Kind, ich liebe dich und ich habe Gutes für dich im Sinn. Warum tust du dir selber so weh? Warum machst du dich selber kaputt und die Menschen in deinem Umfeld vielleicht mit? Wo ich es eigentlich anders haben will. Eigentlich habe ich Gutes im Sinn für dich. Aber du trittst der Wahrheit, die ich für dich habe und für dein Leben, der trittst du entgegen durch Ungerechtigkeit und durch Gottlosigkeit. Dabei wissen sie von Gott, Gott selbst hat ihnen diese Erkenntnis gegeben. Erkenntnis, wichtiges Wort im biblischen Kontext. Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Erkenntnis ist immer der Ausdruck von einer ganz intimen Beziehung, von einem innigen Miteinander, von einer richtig persönlich guten Beziehung. Und Gott selbst hat uns diese tiefe, innige Beziehung mit ihm möglich gemacht. Er hat uns diese Erkenntnis gegeben, wer und wie Gott ist. Und das finde ich so spannend hier, ne? Seit Erschaffung der Welt, nicht erst seit Jesus Christus, sondern schon viele tausend Jahre vor Jesus, seit Erschaffung der Welt, haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen und deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Es kann keinen einzigen Menschen geben, der am jüngsten Tag vor dem Thron steht und sagt, hoppla, jetzt bin ich aber überrascht. Es gibt dich ja doch, Gott. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Und Gott wird sagen, doch, das hast du gewusst. Du hast nur deine Scheuklappen aufgezogen. Du warst unterwegs.